Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Am Mikrofon ist Margareta Maurova. Die erste Lesung des Regierungsentwurfs des Staatshaushalts für das Jahr 2004 steht auf dem Programm der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses. Die Abgeordneten werden über die Einnahmenausgaben sowie das Defizit in Höhe von 115 Milliarden Kronen verhandeln. Der Abgeordnete Tomasz Verbeek von der Liberalen Freiheitsunion, der kleinsten der Regierungsparteien, wird an der Abstimmung über den Haushalt höchstwahrscheinlich nicht teilnehmen. Dies bedeutet, dass die Chancen auf eine Verabschiedung in erster Lesung hoch sind, weil die jetzige Mehrheit von ein paar Stimmen, über welche die Koalition verfügt, erhalten bleibt. In einer Feierstunde hat das Parlament in Prag am Dienstag dem ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel die beiden höchsten Orden des Landes verliehen. Der Name Havel werde für immer mit der politischen Wende von 1989 und dem Kampf um die Einigung Europas verbunden bleiben, sagte der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Lubomír Zaorálek. Havel selbst rief dazu auf, Staaten wie Kuba, Weißrussland und Burma zu helfen, die im Kampf um die Werte noch nicht so weit seien. Kommunistische Abgeordnete waren der Feier demonstrativ ferngeblieben. Havel war im Februar nach rund 13 Jahren aus dem Amt geschieden. An die 40 Intellektuelle aus der ganzen Welt treffen sich diese Tage im Rahmen der Konferenz Forum 2000 in Prag. Das traditionelle Treffen, dessen Gründer der ehemalige Präsident Václav Havel ist, wird heute Abend mit einem feierlichen Empfang im Nationalmuseum beginnen. Bis Freitag werden Debatten zu Globalisierungsfragen abgehalten. Unter den Gästen sind auch die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright, der ehemalige südafrikanische Präsident Frederick de Klerk sowie der tibetische Dalai Lama. Der tschechische Verteidigungsminister Miroslav Kostelka will eine Beendigung der Wehrpflicht zum 31. Dezember 2004 vorschlagen. Die Nachrichtenagentur ČTK führte dies am Mittwoch in Berufung auf einen Informanten aus dem Verteidigungsministerium auf. Die letzten Wehrpflichtigen würden den Militärdienst demnach im April kommenden Jahres antreten. Ersten Reaktionen der Abgeordneten nach scheint es, dass das Parlament den Vorschlag unterstützen könnte. Die Tschechische Republik und Österreich werden über 40.000 Quadratmeter Gebiet austauschen. Dieser Austausch wird in etwa 10 Orten durchgeführt werden, überwiegend dort, wo Wasserläufe geändert wurden. In einigen Fällen wird durch den Austausch ein einfacherer Zugang zu Häusern gesichert. Die rechtliche Grundlage für diese Grenzänderungen wurde heute vom tschechischen Abgeordnetenhaus verabschiedet. Es handelt sich um technische Sachen, die von der überwiegenden Mehrheit der Bürger gar nicht wahrgenommen werden, sagte dazu Innenminister Stanislav Gross. Abschließend der Wetterbericht. Es soll bewölkt sein mit örtlichen Regenschauern, besonders im Norden und Nordwesten des Landes muss gerechnet werden. Die Tagestemperaturen steigen auf 7 bis 11 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten. Durch das Tagesecho führt sie nun Celia Schultheiß.
Tagesecho.
Herzlich willkommen nun, meine Damen und Herren, bei Radio Prag zu einer Viertelstunde aktueller Kurzberichte, heute zu den folgenden Themen. Erstmals in der jüngeren Geschichte Tschechiens ist ein Staatsoberhaupt, namentlich der langjährige Präsident Václav Havel, mit den höchsten Orden des Landes ausgezeichnet worden. Wir berichten über das größte und älteste Auffanglager für ausländische Flüchtlinge in Tschechien und wir informieren Sie über ein Symposium in Pilsen über den bedeutendsten Vertreter der österreichischen Moderne in Tschechien, den Architekten Adolf Loos. Im anschließenden Sportreport laden wir Sie dann zu einem Rückblick auf das größte und populärste Pferderennen Tschechiens ein, das am Wochenende in Pardubice stattfand. Am Dienstag wurden Ex-Präsident Václav Havel in Prag die höchsten Orden der Tschechischen Republik verliehen. Damit ist Havel der erste Präsident überhaupt in der neueren Geschichte des Landes, dem vom Parlament lebenslänglich die höchsten Orden verliehen wurden. Dagmar Keberlova fasst zusammen.
In einer Feierstunde hat das Parlament am Dienstag dem ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel die beiden höchsten Orden des Landes verliehen. Der Name Havel werde für immer mit der politischen Wende von 1989 und dem Kampf um die Einigung Europas verbunden bleiben, sagte der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Lubomír Zaorálek. Die Symbolik der Orden sollte Zaorálek zufolge zum weiteren Nachdenken anregen.
Ja tu symboliku těch vyznamenání vnímám jako spíš výzvu k přemýšlení o tom.
Ich verstehe die Symbolik der Orden eher als einen Aufruf zum Nachdenken. Ich verstehe unser Tun in unserem Leben nicht als etwas, was uns zur Erlangung von Funktionen bringen soll, sondern wir sollten über die persönliche Geschichte sprechen, die uns gefällt. Der Ex-Präsident selbst versteht die Auszeichnung auch als Respekt vor den Werten, die er lebenslang vertreten hat.
Je zřejmé, že takové ocenění dané mé osobě je...
Für mich ist offensichtlich, dass solch eine Auszeichnung, die mir verliehen wurde, auch den Werten gewidmet ist. Der Staat bekennt sich auf diese Weise zu diesen Werten.
Ten stát se k ním jakýmsi způsobem zjevně, viditelně přihlašuje.
Havel selbst rief dazu auf, Staaten wie Kuba, Weißrussland und Burma zu helfen, die im Kampf um die Durchsetzung der Menschenrechte noch nicht so weit seien. Kommunistische Abgeordnete waren der Feier demonstrativ ferngeblieben. Abwesend bei der Übergabe war ebenfalls Havels Nachfolger im Amt, Václav Klaus, der durch einen Besuch in Pilsen verhindert war. Havel war im Februar nach rund 13 Jahren aus dem Amt geschieden.
Zu einer alltäglichen Erscheinung ist auch in Tschechien in den zurückliegenden Jahren das Flüchtlingsproblem geworden, das immer wieder nach neuen Lösungen verlangt. Eine Konsequenz dessen, dass ständig neue Flüchtlinge aus zumeist asiatischen Ländern nach Tschechien gelangen, ist der Auf- und Ausbau von sogenannten Auffanglagern, von denen hierzulande inzwischen 5 errichtet wurden. Zum Tag der offenen Tür konnten die Medien das größte und älteste von ihnen, das westböhmische Auffanglager Balkova, besuchen. Lothar Martin war für Radio Prag vor Ort.
Das Auffanglager in Balkova, das in einem völlig abgelegenen Waldstück unweit von Karlovy Vary Karlsbad angesiedelt ist, wurde am 5. November 1998 mit der damaligen Kapazität von 120 Plätzen in Betrieb genommen. Inzwischen ist es auf 312 Plätze aufgestockt worden, womit es den 4. Platz unter den 5 tschechischen Auffanglagern einnimmt, was uns der stellvertretende Leiter der Einrichtung, Major Miroslav Piškule, wie folgt erklärt.
Toto zařízení je v současné době největší z těch, které v České republice cizinecká
policie. Diese Einrichtung ist gegenwärtig die größte, die in der Tschechischen Republik von der hiesigen Ausländerpolizei betrieben werden. Sie wissen sicher, dass sich die weiteren Einrichtungen in Velké Přílepy, Poštovna, Friedrich Místek und Bela Ježová befinden. Von Major Piškule erfahren wir des Weiteren, dass die Insassen des Auffanglagers Balkova in 2 Regimegruppen aufgeteilt sind, und zwar in das gemäßigte und in das strenge Regime. Derzeit ist das Verhältnis der Flüchtlinge, die in einem der beiden Regime untergebracht sind, ungefähr 50-50, erklärt Piškule, um später anzufügen, dass sich dies mit Beginn des neuen Jahres ändern werde. Denn dann entfällt aufgrund einer ab dem 1. Januar 2004 in Kraft tretenden Gesetzesnovelle ein gewichtiger Grund, weshalb Flüchtlinge dem strengeren Vollzug zugeführt werden. Nämlich der, dass in diesem auch Flüchtlinge einsetzen müssen, die ihre Identität nicht nachweisen können, sprich, die ohne Papiere illegal in Tschechien eingereist sind und hier aufgegriffen wurden. Daher werde sich die Kapazität der buchstäblichen Zellen ab kommenden Jahr auf 36 Plätze reduzieren, ergänzte Piškule. Wenn illegal nach Tschechien eingereiste Ausländer aufgegriffen werden, können sie bis zu 81 Tage in den sogenannten Auffanglagern festgehalten werden, wo die meisten von ihnen, laut Piškule 60%, einen Asylantrag stellen. Während dieser Zeit wird für sie im jeweiligen Auffanglager neben der Unterbringung auch für Verpflegung und medizinische Betreuung gesorgt, was polizeilichen Angaben nach in guter Qualität geschehe. Doch das Urteil der Flüchtlinge fällt da weit differenzierter aus. So sagte der aus Bangladesch stammende Von und Kabir exklusiv für Radio Prag.
I'm from Bangladesh. I'm from Bangladesh, only one person.
Ich bin aus Bangladesch und zwar der Einzige hier. Ich bin bereits über 3 Monate hier, ich kann nicht zurück, da ich zu Hause politische Probleme habe. Ich weiß nicht, was aus mir wird. Die Unterkunft ist okay, aber manchmal kann ich nichts essen, weil es Schweinefleisch gibt, ich aber Muslime bin. Das Essen ist zu wenig, ich habe Hunger, ich bin geschwächt. Gern würde ich hier bleiben und arbeiten. Ich würde auch Tschechisch lernen, aber ich erhalte dazu keine Chance, da ich hier eingesperrt bin und hier auch nichts passiert.
In der Dresdner Brücke Most Stiftung findet in diesen Tagen ein Vernetzungstreffen zur politischen Bildungsarbeit in der deutsch-tschechisch-polnischen Grenzregion statt. Die Organisatoren reichen, bereits hier wurde der Anspruch auf Vernetzung in die Realität umgesetzt, von der Bund über die Länderebene bis hin zu einzelnen Trägern. Namentlich zählten zu den Veranstaltern neben der Bundeszentrale für politische Bildung und der Brücke-Most-Stiftung die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, die Umweltbibliothek Großhennersdorf und das Bildungswerk Weiterdenken in der Heinrich-Böll-Stiftung. Über Ziele und Inhalte der Veranstaltung habe ich mich vor dieser Sendung mit Daniel Kraft von der Brücke-Most-Stiftung unterhalten.
Ja, Herr Kraft, die Veranstaltung ist als erstes Vernetzungstreffen zur politischen Bildungsarbeit in der deutsch-tschechisch-polnischen Region angekündigt. Was verspricht sich die Brücke-Most-Stiftung davon für konkrete Ergebnisse und wen haben Sie eigentlich an Teilnehmern bzw. Referenten eingeladen?
Also wir versprechen uns von dieser Veranstaltung, dass die Akteure, die Institutionen der politischen Bildung, dass die miteinander in Kontakt kommen, also die Leute, die seit vielen Jahren oft schon über die Grenze hinweg arbeiten, dass die sich kennenlernen und Erfahrungen miteinander austauschen. Wir versprechen uns aber auch ein bisschen, dass eine Ebene etwas neu belebt wird, die oft ein wenig zu kurz kommt, nämlich der polnisch-tschechische Kontakt. Man hat deutsch-tschechische Austausch, man hat deutsch-polnischen Austausch, aber so dieses Trilaterale oder dieses tschechisch-polnische, das fehlt ein bisschen. Und deswegen haben wir gesagt, wir laden alle miteinander ein und hoffen, dass die sich nicht nur kennenlernen, sondern auch in Zukunft vielleicht gemeinsame Projekte anstoßen. Mhm. Wen haben wir eingeladen? Wir haben ganz offen eingeladen, alle wichtigen nichtstaatlichen Akteure im ökologischen Bereich bis hin zur europapolitischen Bildung, kirchliche Bildung, viele Stiftungen, aber auch sozusagen solche Institute, die halbstaatlich sind im Bereich der Bildungsarbeit.
Was ergibt sich eigentlich für ein Bild jetzt aus den bisherigen Referaten und Diskussionen über die politische Bildungsarbeit in diesem Grenzgebiet? Was funktioniert da gut und ja, was wird bemängelt?
Also das schöne Bild für mich zunächst mal ist, dass es enorm viel in diesem Bereich gibt. Das hätten wir nicht erwartet. Also das Interesse der Menschen an dieser Veranstaltung war immens. Wir hatten also weit über 100 Anmeldungen, mussten dann leider doch einigen auch absagen. Also das Bild, ganz, ganz buntes Bild der Teilnehmer. Von dem, was inhaltlich als Bild entstanden ist, ist eigentlich, dass man merkt, dass politische Bildungsarbeit dort Sinn macht, wo sie dazu führt, dass Menschen in Kontakt miteinander kommen, dass man ganz konkrete persönliche Erlebnisse mit der jeweils anderen Nation hat, oft auch ein ganz konkretes Projekt angeht, eine ganz konkrete Projektarbeit vielleicht macht, gemeinsam was schafft, ein Produkt erstellt.
Welche Perspektiven sehen die Teilnehmer für die Zukunft ihrer Region im erweiterten Europa?
Und dort gibt es gerade aus dem Bereich der politischen Bildung eine Reihe von Akteuren, die versuchen, gerade über Kultur, über städtebauliche Konzepte, über Vernetzung von wichtigen Entscheidungsträgern, diese Chance der Erweiterung zu nutzen und zu sagen, wir rücken eigentlich aus so einer Randlage jeweils heraus und rücken ein Stück weit mehr ins Zentrum und wir wollen diese Chance nutzen, nicht jetzt nur Transitstrecke sozusagen zu werden, sondern eigentlich auch eine spannende Dreiländerregion.
Herr Kraft, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ein Symposium über den Architekten Adolf Loos, einen der bedeutendsten Vertreter der österreichischen Moderne in Tschechien, veranstaltet gegenwärtig das Westböhmische Museum Pilsen. Mit Einzelheiten dazu meldet sich jetzt direkt aus Pilsen mein Kollege Gerald Schubert.
Adolf Loos, das Werk und seine Rekonstruktion ist der Titel des zweitägigen Symposiums, das hier im Westböhmischen Museum in Pilsen gerade über die Bühne geht. Und im Wort Rekonstruktion, da versteckt sich eigentlich auch schon der aktuelle Bezug der Veranstaltung. Der Anlass ist nämlich nicht nur ein historischer, und zwar der 70. Todestag des Architekten Adolf Loos, sondern auch die Tatsache, dass Fachleute in Bezug auf das Erbe von Loos hier in Pilsen einigen Handlungsbedarf sehen. Loos hat nämlich hier in zwei Etappen, und zwar von 1904 bis 1906 und dann wieder Ende der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts einiges geschaffen, etwa die Interieurs von 13 Objekten, wovon 6 bis heute erhalten sind. Erhalten heißt aber natürlich nicht automatisch in gutem Zustand. Ganz im Gegenteil, Maria Sadkowska, etwa die Kuratorin der ebenfalls von Loos entworfenen Villa Müller in Prag, hat am Beginn des Symposiums gemeint, die Interieurs müssten teils sorgfältig instand gesetzt werden und auch, was ganz wichtig sei, man müsse eine würdevolle Art finden, dieses kulturelle Erbe wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, denn die Interieurs befinden sich heute teilweise in Amtsräumen oder in anderen Umfeldern, die ihrer kulturhistorischen Bedeutung nicht gerecht werden. Und so ist für das Ende des Symposiums die Herausgabe eines Memorandums geplant, mit dem man die Stadt Pilsen dazu auffordern will, sich in diesem Sinne mehr um diese Objekte zu kümmern und auch die entsprechenden finanziellen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, die also nötig sind, um diese Kulturschätze, die es in Pilsen gibt, auch wieder entsprechend zur Geltung zu bringen. Veranstalter des Symposiums sind unter anderem das Österreichische Kulturforum in Prag, das Museum der Hauptstadt Prag, das Westböhmische Museum Pilsen oder auch die Universität für angewandte Kunst in Wien. Und das Programm ist überaus reich, also 18 Vorträge von hochkarätigen Fachleuten zu unterschiedlichen Detailaspekten sind hier geplant. Am Mittwochvormittag konnten wir etwa schon einen Vortrag über den Raumplan von Adolf Loos hören, also über seine immer am dreidimensionalen orientierte, teils kubische Konzeption, für die etwa das Prinzip von verschobenen Geschossen innerhalb eines Hauses charakteristisch ist. Man versucht ja also für Details zu sensibilisieren, wendet sich aber dezidiert nicht nur an ein Fachpublikum, sondern will eben aus den schon genannten Gründen die breitere Öffentlichkeit auf das Werk von Loos hier aufmerksam machen. Das Symposium dauert noch bis Donnerstagabend. Ich verabschiede mich vorerst aus Pilsen und am Sonntag in unserem Magazin Schauplatz können Sie dann mehr zum Thema Adolf Loos und Pilsen erfahren.
Soweit, meine Damen und Herren, das Tagesecho vom 15. Oktober. Im Anschluss erwartet Sie jetzt, wie angekündigt, Lothar Martin zum Sportreport, diesmal über das populärste tschechische Pferderennen.
Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag. Alles spricht dieser Tage vom goldenen Oktober, denn die Sonne scheint tagsüber wie zu den schönsten Sommertagen. Die Bäume sind rötlich bis goldgelb gefärbt und die Luft ist herzerfrischend rein und antiallergisch. Zur Vollendung dieses Hochgefühls fehlt nur noch ein renommiertes Sportereignis unter freiem Himmel, das uns in seinen Bann zieht und den Tag zum Erlebnis macht. Aber sicher doch. In Tschechien gibt es ein solches Event, das Jahr für Jahr im Oktober Zigtausende in seinen Bann zieht und wie ein nationaler Festtag begangen wird. Um welche Sportveranstaltung es sich dabei handelt, das verraten wir Ihnen gleich. Große Pardubitzer Steeplechase, so heißt das internationale Top-Event im Hindernisreitsport, das alljährlich tausende tschechischer Turfsportfreunde aus allen Teilen des Landes ebenso wie aus dem Ausland in die Elbestadt Pardubice pilgern lässt, wo sie einen ganzen Sonntag lang auf einem naturbelassenen Parcours hervorragenden Pferdesport geboten bekommen. Am vergangenen Sonntag wurde die Steeplechase zum bereits 113. Mal ausgetragen, woraus ersichtlich wird, dass es sich um ein sehr traditionelles, ja wohl eines der ältesten Rennen seiner Art in Europa handelt. Weshalb die Pardubitzer Steeplechase außerdem so einzigartig ist, das erklärte Radio Prag gegenüber Jiří Petrán, der Präsident des tschechischen Pferderennsportvereins und Organisationschef der Veranstaltung.
Tak jednak je to nejdelší cross country steeplechase. Jednak je to cross country steeplechase, to znamená, že se vlastně kurzy.
Also weil es zum ersten die längste Steeplechase ist, zum zweiten weil es eine Cross Steeplechase ist. Das heißt, das Geläuf wechselt ständig und die Bahnen kreuzen sich. Und zum dritten deshalb, weil schon mehr als 50 Jahre lang niemand in den traditionellen Parcours eingegriffen hat, was bedeutet, dass zum Beispiel die Orangerie erhalten geblieben ist. Darauf sind wir einerseits sehr stolz, andererseits hält das jedoch auch einige ausländische Pferde davon ab, hier zu starten. Es ist Fakt, dass dieses Rennen seine spezifischen Hindernisse hat. Die Spezifik besteht vor allem darin, dass 90-95% der Hindernisse natürliche Hindernisse sind und nur die letzten drei Eingangs der Zielgerade sind künstlich hinzugefügt worden. Ja, der Parcours in Pardubice ist in der Tat nahezu einmalig hinsichtlich seiner Naturbelassenheit mit den unterschiedlichen Terrains und Hindernissen. Und auch das ganze Drumherum bei diesem großen Rennen ist faszinierend. Dies bestätigte mir zumindest das deutsche Ehepaar Hans-Joachim und Monika Dellet, das unter den Zuschauern weilte und extra aus dem schwäbischen Göckingen angereist war.
Also wir sind das erste Mal hier, allerdings ist natürlich das Steeplechase von Pardubice weltweit bekannt und da wollten wir immer schon mal hin und jetzt hat sich die Gelegenheit gegeben. Ein paar Reiterfreunde von uns, die sind mit dem Bus hierher gekommen und da waren noch Plätze frei und da haben wir gesagt, okay, da fahren wir mit.
Und wie hat es Ihnen bisher gefallen?
Oh, ist großartig. Das Wetter ist ja auch gut, nicht?
Schauen Sie als Deutscher auch auf den deutschen Reiter, besonders im Peter Gehm, oder interessiert Sie einfach mehr die Atmosphäre und das ganze Fluidum hier?
Wir schauen überhaupt nicht auf den deutschen Reiter. Das Flair ist es, nicht? Es ist ähnlich wie ein Stierkampf, nicht? Oder wie ein Hahnenkampf, oder wie soll ich sagen, oder wie beim Volksfest, nicht? Das ist,
irgendwie. Eine ganz gehobene, eigenartige Stimmung. Aber die Atmosphäre, das ist wie Champagner, glaube ich.
Und vielleicht die letzte Frage, bevor Sie dann das 7. Rennen anschauen wollen. Wenn Sie, weil Sie das erste Mal hier sind, anderen Torfreunden empfehlen könnten, was würden Sie sagen, was macht den Reiz von Pardubice aus, von der Steeplechase?
Es ist einmal auch die Landschaft. Es ist also nicht nur das Rennen selber, sondern es ist die ganze Umgebung, die sehr reizvoll ist. Wir waren heute Morgen in dem berühmten Pferdemuseum. Das ist alles schon beeindruckend. Und ich meine jetzt, nachdem wir alle eine große EU sind oder werden, da lohnt sich das immer ein bisschen nach Osten zu gucken und da auch hinzufahren.
Was macht aber nun die Faszination dieses großen Pferderennens aus? Nun, es beginnt schon beim Führing, wo die jeweiligen Pferde und Jockeys quasi vor jedem Rennen noch ihren letzten Eindruck bei den Turfsportfreunden hinterlassen. Wir haben ein wenig mitgelauscht. Da sie womöglich nur wenig verstanden haben, hier die Auflösung. Man diskutierte über Favoriten und Außenseiter vor dem großen Hauptrennen und der Name der 7-jährigen Stute Registana war dabei wohl am meisten gefallen. Das machte sich auch an den Wettschaltern bemerkbar, wo die im deutschen Gestüt Görsdorf gezüchtete und jetzt dem tschechischen Rennstall Wübner zugehörige Registana mit der Startnummer 1 am höchsten gehandelt wurde. Die Kurse stehen zurzeit. Großer Einlauf 1,11, 16, 9,8. Kleiner Einlauf 1, 16, 4,5, 1, 11, 4,8 und 11, 1, 6,10 und 16, 1, 6,9, die vier Topbetten. Kurz nach 3:30 am Nachmittag wurde dann das Feld der 113. großen Pardubitzer Steeplechase mit der erstklassigen Besetzung von 19 Pferden gestartet. Und als viertes Hindernis stand ihm dabei der berühmt-berüchtigte Taxisprung bevor. So, jetzt geht's zum großen Taxisprung. Da kann sich die Spreu vom Weizen trennen. Alle drüber oder nicht? Oder bleiben welche hängen? Nein, es scheint diesmal alles gut gegangen zu sein. Ein Pferd ist ausgefallen. Ich glaube, das ist die Nummer 7, Kedon. Rennleiter Jiří Petran ist immer etwas aufgebracht, wenn noch behauptet wird, dass der Taxisprung äußerst gefährlich sei, weil sich dort die Pferde reihenweise die Beine brechen würden und dann eingeschläfert werden müssten. Seit den auf der gesamten Strecke Anfang der 90er Jahre vorgenommenen Umbauten seien ab dem Jahr 1993 beim Taxisprung lediglich noch 4 Tiere schwer gestürzt, was eindeutig belege, dass man hier in Pardubice inzwischen alles, aber auch alles für die Sicherheit von Pferd und Reiter tue, argumentierte Petran. Es passiert noch diesmal keine wirklich aufregenden Stürze und so konnten sich die Zuschauer voll und ganz auf den Zielanlauf der 10 das Rennen beendenden Pferde freuen.
Registana, Registana, Maxo,
und der Favorit scheint zu gewinnen, aber es kommt von hinten noch ein Pferd. Es wird ganz, ganz spannend hier. Aber die 1 gewinnt vor der 11 und vor der 16. Also der Favorit hat gewonnen, aber ganz knapp. Maskul kam auf den letzten Metern. Das hat nochmal richtig Spannung gemacht. Und dritter Dienst in Fellow. Also der Einlauf ist so gewesen, wie es die meisten vorausgesehen haben.
Es gewann also die favorisierte Stute Registana unter Jockey Peter Gehm. Der 33-jährige Deutsche aus dem saarländischen Niederwürzbach, der jetzt in Pulheim bei Köln zu Hause ist, gewann damit zum bereits dritten Mal hintereinander dieses große Rennen, und zwar jedes Jahr mit einem anderen Pferd. 2001 und 2002 mit den Hengsten Halse und Maskul und nun mit Registana. Darum hören Sie zum Abschluss unseres heutigen Reports das Gespräch, das ich nach seinem großen Triumph mit ihm führen konnte.
Herr Gehm, Sie haben heute hier in Pardubice sozusagen den Hattrick perfekt gemacht. Wie ist Ihnen zumute? Wie ordnen Sie diesen Sieg ein? War es Ihr vielleicht schwerster hier errungener Sieg?
Nein, eigentlich war es der leichteste. Gut, er war natürlich erwartet und erhofft. Ist natürlich in so einem Rennen, muss man erstmal über den letzten Hindernis kommen. Und heute war es gar nicht so leicht über das letzte. Sie machten einen Fehler im ganzen Rennen, das war am letzten Hindernis. Sie war dann nachher ein bisschen am Gucken, weil die Leute schon auf der Bahn standen. Aber letztendlich hat sie doch sehr leicht gewonnen. Und wie gesagt, natürlich ist man sehr glücklich, wenn man was geschafft hat, auch wenn es vorher schon abzusehen war. Aber jeder Sieg ist klasse und gerade in so einem großen Rennen ist es schon sehr wichtig, dass man das auch dann so nach Hause bringt, wie man es sich erwartet hat.
Ja, Sie haben Ihr Pferd über den grünen Klee gelobt. Sie sagen, es ist eines Ihrer besten Pferde gewesen. Wenn Sie das mal kurz beschreiben, was ist das Besondere an Registana?
Sie gibt einem immer das Gefühl, dass sie wartet, was du von ihr willst. Ob schneller, langsamer, springen, früh, spät. Also sie ist eigentlich so reiten, wie man Auto fährt. Also sie wartet eigentlich nur drauf, was du ihr sagst und sie macht das, was du ihr sagst. Und das ist natürlich, von 10 Pferden machen das nur 2 im Rennen, so wie es Registana macht. Und das ist natürlich einmalig.
Dreimal Sieger in Pardubice, was macht den Reiz dieses Rennens aus? Haben Sie sich in die Strecke verliebt?
Na gut, es ist sehr schwierig. Es ist natürlich immer wieder eine Anforderung an den Reiter, ans Pferd und an alle drumherum. Wenn man sich beweisen kann in so einem Rennen, ist natürlich nochmal so schön, wie das man halt, wenn man nur ein kleines Rennen reitet oder nur im Kreis rumreitet, im Hürdenrennen. Pardubitz ist halt speziell und wie gesagt, ich reite natürlich sehr gern hier. Es ist natürlich weltweit berühmt und wenn man so ein Rennen gewinnen kann, ist natürlich eine super Sache.
Wie sind Sie generell zufrieden? Wie werden Sie hier aufgenommen? Wie ist das Umfeld?
Das Umfeld ist eigentlich sehr, sehr gut. Ich komme sehr gerne hier hin, weil ich sehr freundlich aufgenommen werde. Es gibt keinen Neid untereinander, sowohl zwischen Jockeys oder Trainer und Besitzer. Also ich werde hier gerne gebucht, sage ich jetzt mal. Und ich komme sehr gerne hier hin, wenn immer es passt. Und wie gesagt, ist natürlich dann auch mit Erfolg gekrönt und dann macht es nochmal Spaß.
Gibt es eigentlich noch was Größeres, als die große Pardubitzer zu gewinnen? Haben Sie noch andere Ziele?
Ja, ich habe noch einen Traum, einmal wenigstens in der Grand National mitzureiten. Zu gewinnen wäre vermessen zu sagen, aber einmal mitzureiten ist schon ein Traum und mal sehen, ob es noch schafft.
Und vielleicht die letzte Frage, was wünschen Sie der großen Pardubitzer, die ja im Verhältnis zu den Rennen in Westeuropa doch ein bisschen weniger, aber sollte dieses Rennen noch größere internationale Popularität erlangen?
Ich denke schon, weil das Rennen hat sich verdient, weil auch man sieht immer, die Engländer haben Interesse, die Franzosen haben Interesse. Ich denke mal, sie stocken mehr zurück, dann halt immer noch wegen der Dotierung, weil es größer dotierte Rennen in Frankreich und England dann halt gibt. Aber es ist hier sehr, sehr speziell und ich denke, mit ein bisschen mehr Dotierung wird man ein bisschen mehr Flair reinkriegen, sprich mehr ausländische Pferde und dann wird die ganze Sache bestimmt noch ein bisschen interessanter.
Und das war's vom Sportreport und Lothar Martin. Und damit, meine Damen und Herren, geht diese Sendung auch schon wieder zu Ende. Fürs Zuhören bedankt sich Silja Schultheis. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut